studieren das vierte Kapitel des Yoga Sutra, Thema Kaivalya. Und tatsächlich, dieses Thema Kaivalya, Freiheit, verbindet die scheinbar unzusammenhängenden verschiedenen Themen, die Patanjali hier anspricht. Die ersten Verse gehen über die Siddhis. Und da gibt es zwei Sachen von Freiheit, die dabei entstehen sollen. Die erste ist, dass man sich befreit von der Identifikation mit dem physischen Körper und dem normalen Denken, das man hat. Wenn es einmal gelingt, eine außergewöhnliche Erfahrung zu machen in irgendeiner Form, dann ist das wie ein Antidot gegen alle materialistischen und rein hirnphysiologischen Interpretationen von irgendetwas. So wird man rausgerissen. So können einem spirituelle und auch Siddhi-Erfahrungen helfen, sich zu befreien von dieser grobstofflichsten Identifikation. Dann natürlich gilt es auch, sich zu befreien von der Identifikation mit den Siddhis. Dann sagt eben Patanjali, letztlich ist es auch irgendwo natürlich und ist in der Prakriti drin. Und wir wollen ja über die Prakriti hinauslaufen. Das nächste ist, wo es über Chittas geht es darum, sich zu befreien von der Identifikation mit dem eigenen Denken und Fühlen. Indem er eben sagt, ja, es gibt viele Chittas und alle Chittas werden von einem einzigen gelenkt und letztlich hinter allem steht Purusha. Und die einzelnen individuellen Chittas, so individuell sind die gar nicht wirklich, sondern im Grunde genommen laufen kosmische Prozesse ab, scheinbar in einem Individuum, und wir sollten aufhören, selbst verliebt zu schauen, was in uns selbst so besonders ist. Natürlich, jeder ist in seinem Mischungsverhältnis, in seiner momentanen Erfahrung anders, und das gilt es auch zu würdigen, aber eben sich zu befreien von der Identifikation damit. Danach geht es darum, sich zu befreien von der Identifikation mit dem Karma. Das ist auch etwas, wo Menschen sich identifizieren. Ah, ich habe so viel Glück in meinem Leben, oder ich habe gerade eine richtige Pechsträhne, oder immer geht alles schief. Das ist ein ganz tolles Wort. Immer geht alles schief. Es gibt immer wieder Menschen, die mir das sagen. Bei mir geht immer alles schief. Man kann sich damit identifizieren und identifizieren mit dem, was gerade so passiert und wie schlimm das ist oder wie gut es ist und wie toll das ist oder wie grässlich das ist und wie paradox es ist und so weiter. Für einen Yogi gibt es weder schwarzes noch weißes Karma. Es gibt einfach Aufgaben. Und das sind auch keine so spezifisch individuellen Aufgaben, denn alle gehen durch ähnliche Aufgaben hindurch im Laufe der Evolution bis zur höchsten Verwirklichung. Also wichtig ist, nicht identifizieren. Gut, und dann schließlich auch noch nicht Identifikation mit den Wünschen. Wünsche haben irgendwann mal, die Wünsche an sich sind anfangslos, behauptet er hier. Der Wunsch zu leben ist ewig. Irgendwo fing es irgendwann an. Und jetzt zu überlegen, wann haben die Wünsche zu begonnen, um zu denken, wenn man herausgefunden hat, wo die Wünsche und die eigentlich sind es ja Samskaras, also Eindrücke und alles Mögliche, zu denken, dass man das rausfinden kann. Es ist gar nicht so erheblich. Wünsche sind da und haben ihre Funktion, sind begrenzt. Sie hängen davon ab, aus Ursache-Wirkungszusammenhängen, hängen auch davon ab, dass man denkt. Auch ein anderer Ursache-Wirkungszusammenhang ist ja auch, man hat einen Menschen gesehen und man war gerade glücklich. Dann hat man Ursache-Wirkungszusammenhang, das heißt, man denkt jetzt, dieses Glück hängt mit dem Menschen zusammen, also wird dieser Mensch mit Glück in Verbindung gebracht. Und angenommen, man hat gerade eine schlechte Nachricht bekommen und dann trifft man jemand anders, dann wird vielleicht der Mensch mit dieser Nachricht in Verbindung gebracht. Also auch falsche Ursache-Wirkungskontexte führen zu Samskaras, also zu allen möglichen Eindrücken. Oder es gab mal jemanden, der hatte eine bestimmte Frisur und mit dem hat man sich nicht gut vertragen, kommt jemand anders mit der gleichen Frisur und irgendwo intuitiv merkt man, es wird alles schlimm. Aber natürlich kann das dann wunderbar zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden, denn dann wird man ja vorsichtig gegenüber dem Menschen und dann merkt er das irgendwo. und so weiter. Also all diese Ursache-Wirkungszusammenhänge, all das Samskaras sind anfangslos und man soll gar nicht zu sehr probieren, die Samskaras alle vollständig zu verstehen zum Anfang. Man kann die Samskaras aber auflösen, sich von ihnen befreien, wenn man, das war das Letzte, wenn man die Faktoren dieser Samskaras letztlich auflöst, sei es die Ursache-Wirkungskontexte versteht, dass die gar nicht so sind, sei es, indem man aufhört, daran zu denken und sie stützt, Energie reingibt, und sei es, dass man einfach mal eine Weile das Betreffende nicht gemäß der betreffenden Samskara handelt und dann wird die von selbst weniger. Es geht ja nicht nur um Wünsche, auch wenn ich das gestern etwas mehr auf Wünsche interpretiert hatte, wie es in der Übersetzung auch steht, aber im Sanskrit steht ja eigentlich Samskara, Eindrücke. Angenommen, man hat die Samskara, wenn man nicht bekommt, was man will, gleich zu ärgerlich zu sein. Das muss man nicht tun. Man kann irgendwo merken, da kommt Ärger in einem hoch, und dann kann man sagen, aha, mein Unterbewusstsein schlägt mir vor, jetzt ärgerlich zu sein. Es mag gute Gründe dafür geben, auch nachvollziehbare Gründe, und es mag ja auch mal in der Kindheit funktioniert haben, dass man nur dann beachtet wurde, wenn man wirklich geschimpft hat. Ansonsten war vielleicht die Wahrnehmungsschwelle der Eltern relativ niedrig in diesem oder einem früheren Leben, also muss man laut werden. Aber man muss das ja nicht heute noch machen, nur weil damals vielleicht die Eltern eine höhere Wahrnehmungsschwelle hatten in diesem oder vor 10 Leben. Man muss das ja nicht fortsetzen. Man kann einfach sagen, okay, reagiere ich anders. Und klingt vielleicht leichter gesagt als getan, nehme ich mal an, denken viele von euch. Aber so schwierig ist es auch nicht. Man kann ja mindestens mal sich beherrschen. Gut, die meisten von euch sind das gewohnt, ne? Aus Angst davor, wenn man jetzt einfach losschreit, verliert man den Job, kriegt man eine Abmahnung, wird aus dem Team rausgeworfen und so weiter. Manchmal diese gesunde Angst hilft, manches andere in Schach zu halten. Aber man könnte es auch mal nicht nur aus Angst machen, sondern einfach sagen, ne? Will nicht davon Sklave sein, ich will Freiheit haben. Und diese Freiheit nehme ich mir. Freiheit von Samskaras. So, wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Vergangenheit und Zukunft existieren in ihrer eigenen Form. Aus den unterschiedlichen Wegen ergeben sich die verschiedenen Dharmas. Und Dharmas sind verschiedene Aufgaben, verschiedene Erfahrungen, verschiedene Verantwortungen. Das ist jetzt eine interessante Vers, den man sehr umfangreich interpretieren kann. Also zunächst mal sagen wir, Vergangenheit und Gegenwart existiert einfach. Im Grunde genommen, Vergangenheit und Gegenwart ist da. Und das ist jetzt so eine der vielen Philosophien im Yoga. Es gibt durchaus hinter dem Yoga verschiedene Philosophien, zum Teil auch sich widersprechende Philosophien, was auch heißt, man darf sie auch nicht zu ernst nehmen, zu wörtlich nehmen, denn letztlich ist die Welt nicht begreifbar, wenn man irgendwo Purusha verwirklicht hat, dann erkennt man, die Welt war sowieso ein Traum und die Traumwelt ist nicht ganz hundertprozentig logisch stringent zu erklären. Wenn er jetzt zum Beispiel probieren würde zu erklären, wie war der Traum gestern Nacht? Woraus bestand alles? Welche physikalischen Gesetze waren dort? Welche psychologischen Gesetze waren dort? Warum hat jeder so sich verhalten, wie er sich verhalten hat? Wann hat die Traumwelt begonnen? Würde das einen Sinn machen, das alles zu analysieren vom Standpunkt des Wachbewusstseins aus? Ich kann sagen, ein bisschen interessant ist es, erklärt etwas über meine Psyche. Vielleicht ist es auch ein Wachtraum oder ein Wahrtraum und vielleicht hofft man, dass man dort Erfahrungen der Zukunft hat. Vielleicht. Aber den Traum jetzt 100% zu analysieren, ist nicht so erheblich. Angenommen, man wäre jetzt ein luzide Träumen da, dann könnte man dann anschließend nochmal, also luzide Träumen, dass man weiß, dass man träumt. Und die anderen im Traum wissen es nicht. Also könnte man probieren, ihnen irgendwo zu erklären, ihr träumt auch, und so ein paar Gesetzmäßigkeiten des Traumes auch zu nennen. Ihr könnt ja an was anderes denken, ändert sich der Traum, und könnte man. Gut, so gibt es eine der vielen Interpretationen, ist auch Vergangenheit und Gegenwart existieren schon. Alles ist schon da. Das gesamte Universum mit all seinen Möglichkeiten ist da. Nicht ein dreidimensional, sondern ein vieldimensionales Universum. Und im Grunde genommen, was man erlebt, ist der unterschiedliche Weg durch all diese verschiedenen Erfahrungen, die die Welt uns anbietet. Es wäre zum Beispiel auch angenommen, jemand würde durch Yoga Vidya durchgehen. Yoga Vidya als Gebäude existiert. Und jetzt angenommen, es wäre jetzt gerade keine Menschen, aber selbst wenn Menschen da sind, der eine geht vielleicht an der einen Tür rein, geht dann durch die Ebene Null und macht irgendwelche, geht durch die Katakomben, wie ich sie nenne, da, wo die Technik ist, die ehemalige Mooranlage, in faszinierende Bereiche und kommt dann raus und erzählt, wie Yoga Vidya ist. Der Nächste geht durch die Ebene 1 und geht durch das Gewusel von Menschen. Der auf der Ebene 0 hat dort nie irgendjemand gesehen. Kommt also zum Schluss, Yoga Vidya ist ein großes Gebäude, absolut menschenleer und nichts los. Der Nächste geht durch die Ebene 1, unglaubliches Gewusel und alles dort passiert. Und der Nächste geht durch Projekt Shanti, hat wieder einen anderen Eindruck. Und der Nächste geht von unten nach oben und seilt sich dann von oben ab und hat einen anderen Eindruck. Gut, das sind verschiedene Wege, durch das Gleiche hindurchzugehen. So ähnlich gibt es verschiedene Wege, durch die man die verschiedenen Lektionen des Lebens hindurchgeht. Das hieße, alles wäre irgendwie vorgegeben. Wir können nur bestimmen, was passiert. Und im Grunde genommen, jede Weggabelung an unserem Weg, wo man sich bewusst tatsächlich entscheiden konnte, da existieren zwei Möglichkeiten und irgendjemand in der Parallelwelt hat eine andere Entscheidung getroffen. Das findet man zum Beispiel in der Yoga Vasishta, da gibt es ja so einige Geschichten, wo irgendjemand sich trifft in einer anderen Ebene der Wirklichkeit, wo er an einer anderen Stelle eine andere Entscheidung getroffen hat. Und dann trifft er sich selbst, wie er was ganz anderes gemacht hat. Oder manchmal geht er in die Vergangenheit, dann sieht er sich selbst in der Vergangenheit, dann gibt es einen Sprung in die Zukunft, sieht sich selbst in der Zukunft und dann stellt er plötzlich fest, er trifft sich selbst in einem Traum. Also es sind manchmal interessante Veränderungen der Wahrnehmung. Gut, dieser Vers kann uns auch etwas befreien von der Vorstellung, alles hängt an mir. Wenn ich mich jetzt falsch entscheide, dann geht das Universum zugrunde. Gibt ja auch gerade in Fernseh- und Kinofilmen, gibt es immer wieder, die Welt hängt von der einen Entscheidung ab, die jemand trifft. Und die Welt hier sagt, die Vergangenheit und die Zukunft existieren in ihrer Svarupa aus sich selbst heraus. Und die unterschiedlichen Erfahrungen ergeben sich nur durch die verschiedenen Wege da hindurch. Und daraus ergeben sich dann die verschiedenen Dharmas, die verschiedenen Aufgaben. Er sagt schon, daraus ergeben sich Dharmas. Wenn er diesen Satz jetzt nicht gebraucht hätte, kann man sagen, spielt ja keine Rolle, was ich mache. Alles vorgegeben. Ich lege mich jetzt ins Bett und nehme psychoverändernde Drogen. So geht es mir irgendwie halbwegs gut, ohne dass ich irgendwas machen müsste. Funktioniert übrigens auch nicht für das Gutgehen, wie viele Menschen berichten, die sowas schon mal ausprobiert hatten. Aber wir haben eben Dharmas, denn es geht ja darum, sich letztlich zu befreien. Dafür gibt es Aufgaben, so erledigen wir die Aufgaben, tun so, als ob das Erledigen der Aufgaben wichtig ist. Aber tief im Inneren wissen wir, eigentlich haben wir nicht so viel wirklich zu tun und es hängt nicht von uns selbst ab. Letztlich können wir sagen, oh Gott, sag mir, was zu tun ist. Ich werde es tun und will es tun, so gut wie es geht. Weiß aber, es hängt nicht alles von mir ab. Swami Shivananda hat es irgendwo mal geschrieben, lade die Last ab, die du auf deine Schultern gestellt hast. Oder im reformierten Christentum gibt es so diesen einen Vers, der in jedem Gottesdienst gebetet wird, Ehrerbietung, Ruhm und Dank und Ruhm sei unserem Gott im Heiligtum, der Tag und für Tag uns segnet. Und dann dem Gott, der Lasten auf uns lädt und uns mit unseren Lasten trägt. Finde ich ein sehr schönes Beispiel. Scheinbar haben wir all die Lasten unseres Lebens und das muss noch gemacht werden und das muss noch gemacht werden. Und übrigens auch. Jeder muss sein eigenes Kreuz tragen, aber Gott trägt einen dann irgendwo mit. In diesem Sinne, wir haben unser individuelles Dharma sehr wohl und das gilt es zu erfüllen. Aber letztlich hängt es nicht von uns ab, sondern irgendwo geschieht, was geschehen soll. Hier geht es also, befreie dich von der Vorstellung, von dir hängt alles ab. Nächster Vers. Sie, ob manifest oder unmanifest, existieren in den drei Gunas. Also sie, das sind jetzt die ganzen Eigenschaften der Natur. All das existiert in den drei Gunas. Die Besonderheit eines Objektes ist die für dieses Objekt spezielle Einzigartigkeit in der Veränderung der Gunas. Also was auch heißt, alle Objekte bestehen letztlich aus den drei Gunas und ich nehme an, die meisten von euch wissen, Sattva, Rajas und Tamas. Sattva Reinheit, Rajas Unruhe, Tamas ist Trägheit, Dumpfheit, Faulheit, auch Traurigkeit und so weiter, ist alles Tamas. Und im Grunde genommen alles ist eine Mischung aus Sattva, Rajas und Tamas. Mit anderen Worten, so einzigartig ist etwas nicht. Gut, für uns heute klingt das schon ganz bekannt. Wir wissen, vom physikalischen Standpunkt besteht alles aus Elektronen, Neutronen und Protonen. Und all diese bestehen wieder aus anderen Grundkräften. Und diese bestehen wiederum und so weiter. Und irgendwo, ich weiß nicht, wie der jetzige Stand der Physik ist, ich weiß nicht, ob du das mehr weißt, irgendwann hieß es, dass man alle Kräfte des Universums zurückführen kann auf vier verschiedene Kräfte. Und es wird weiter versucht, die vier auf drei zurückzuführen. Und als ich mich vor ein paar Jahren mit beschäftigt hatte, gab es so eine, die man sagen könnte, wenn man die noch in die andere überführt, dann hat man eigentlich drei Grundkräfte, die ähnlich klingen wie Sattva, Rajas und Tamas in ihren Eigenschaften. Und so werden die physikalischen Kräfte Sattva, Rajas, Tamas. Also der Unterschied zwischen einer solchen Lampe und diesem Buch ist jetzt nicht grundsätzlich materiell verschieden, sondern einfach unterschiedlich, in dem Fall kann man sogar sagen, Elektronen, Neutronen, Protonen unterschiedlich angeordnet. Alles besteht aus der gleichen Substanz. Gut, und die Sankhya-Philosophie und damit auch das Yoga-Sutra geht noch dazu davon aus, nicht nur die physische Materie besteht aus bestimmten Grundkräften, ob das jetzt drei oder vier sind, mag jetzt philosophisch nicht die absolute Rolle spielen, sondern letztlich auch die psychischen Prozesse sind auch Teil der Prakriti. Und im Grunde genommen der Unterschied zwischen einer Materie und einer psychischen Emotion ist auch nur unterschiedliches Mischungsverhältnis von Sattva, Rajas und Tamas. Aber es besteht aus dem Gleichen. Das könnte man, wenn man wollte, sogar physiologisch deuten. Dann wird man, wäre auch von diesem Standpunkt aus nichts Falsches, wenn man sagen würde, behauptet zwar, ist doch anders zu interpretieren, aber man könnte auch sagen, letztlich auch alle Emotionen nichts anderes als irgendwelche Hirnpotenziale, auch Teil der Prakriti. Aber Bewusstsein selbst ist nicht erklärbar durch irgendetwas physiologisch-psychologisches. Und dann hat man Prakriti separat von Purusha. Bewusstsein ist noch jenseits davon. Und alles andere ist irgendwo in dieser Prakriti drin. Und das macht auch wieder einen Unterschied. Das kann einem helfen, sich zu lösen von der Identifikation. Es ist ein Unterschied zu sagen, der macht mich noch verrückt. Oder ich bin auf 180. Wenn der noch ein Wort sagt, dann platze ich. Das ist eine Möglichkeit zu sagen. Und die andere Möglichkeit wäre zu sagen, in meinem Chitta ist gerade sehr viel Rajas. Oder auch ayurvedisch ausinterpretiert, das Pitta ist gerade sehr stark. Zum Teil ist das Ayurveda, hat manchmal noch einen Vorteil, es ist weniger wertend da drin. Sattvik, Rajasik und Tamasik ist ja schon stark wertend. Wenn man sagt, ich bin müde, sagen wir, Tamas ist stark. Oder wenn man sagt, ich bin total ärgerlich, Rajas ist stark. Oder ich bin unruhig, kann man auch sagen, Rajas ist stark. Man könnte es aber genauso sagen, denn Ayurveda bezieht ja auch dann Sattva, Rajas und Tamas, kommen aus den fünf, Vata, Pitta und Kapha, kommt aus den fünf Elementen und jedes Element ist wieder ein Mischungsverhältnis der Gunas. So kann man die Gunas in die Elemente führen, die Elemente in die Doshas überführen und dann hat man noch eine andere Weise dort zu sehen. Und anstatt dann zu sagen, ich bin so wütend, sagt man dann, Pitta ist stark. Man kann auch zum Teil so, wenn man mit jemandem zusammen ist, der bei der Ayurveda irgendwie stark ist, dein Pitta ist aber gerade hoch. Das ist anders als zu sagen, du bist jetzt vielleicht verärgert. Ja, ich will aber auch verärgert sein. Also gibt es noch einen Grund dazu, um zu sagen, oh, dein Pitta ist aber gerade sehr stark. Das ist sehr viel weniger identifiziert. Man wird frei davon. Oder wenn jemand sagt, ich weiß nicht, was ich noch machen soll und das könnte ich noch machen, das könnte ich machen, das könnte schief gehen und hier und so weiter, könnte man sagen, dein Vata ist aber ganz schön hoch. Dein Vata ist ziemlich hoch. Wie könnten wir es noch sagen, dein Vata ist hoch? Gut, kann sagen, Vata ist
stark.
Dein Vata ist stark. Du hast aber ein starkes Vata. Das klingt erstmal sehr positiv, aber man weiß dann auch, ja, zu stark ist auch nicht gut. Oder man kommt morgens gar nicht aus dem Bett, hat keine Lust zu meditieren. Unter der Bettdecke ist es so wunderschön warm. Außerdem ist man ja kein jemand, der ökologisch denkt und deshalb nachts die Temperatur im Raum nur auf 15 bis 18 Grad macht, was manchmal das Aufstehen noch mal etwas erschwert, wenn man dann zwei Decken über sich hat, um der Umwelt zuliebe und der eigenen Gesundheit zuliebe. Dann kann man sagen, was bin ich doch für ein träger Typ? Oder man kann sagen, Kapha ist gerade sehr stark. Kann auch sagen, ist auch toll, dass ich ein starkes Kapha habe, denn starkes Kapha ist das beste Antidot gegen Burnout und Überforderung. Man kann sagen, Kapha, toll, dass ich so ein starkes, dass so ein starkes Kapha ist. Und dann gibt es den schönen Ausdruck, trotzdem. Und ich stehe trotzdem auf. Ich bin nicht schlecht, dass ich ein starkes Kapha habe, sondern ich habe ein starkes Kapha und das ist gut, das hat seine Funktion. Ich stehe trotzdem auf. Oder Pitta ist gerade stark, der hat mich furchtbar aufgeregt. Ich bin trotzdem freundlich. Ich habe 100.000 Sachen zu machen, die alle schief gehen können, wenn ich sie nicht richtig mache. Ich habe ein starkes Vata, das so viele Ideen hat und alles denkt, was schief gehen kann und alles denkt, was noch zu machen ist. Und ich mache jetzt trotzdem das, was jetzt anliegt. Oder ich habe 100.000 Ideen, die ganz toll wären und das könnte man noch, mit dem könnte man noch sprechen und dem auch noch und das könnte man auch noch machen. Toll, dass ich all diese Ideen habe. Trotzdem tue ich jetzt das, was ich mir heute Morgen vorgenommen habe. Also Mischungsverhältnis der Doshas, das hilft auch wieder Befreiung von auftauchenden Emotionen. Man kann sie in Sattva, Rajas, Tamas aufteilen, man kann sie in Vata, Pitta, Kapha aufteilen, man kann sie aufteilen in, da ist jetzt gerade mein Uranus aktiviert, deshalb habe ich so viele Ideen. Das wird jetzt gerade, der Saturn wird stark. Deshalb will ich mich jetzt etwas zurückziehen. Oder deshalb geht jetzt einiges schief. Also man könnte es auch horoskopmäßig interpretieren. Man kann es auch in chinesischer, es gibt so viele Weisen, es spielt letztlich keine Rolle. Man kann alles zurückführen auf ein paar Prinzipien, indem man es zurückführt auf ein paar Prinzipien, bin nicht mehr ich, der so verärgert bin, sondern Prinzipien werden aktiv und es hat so seine Funktion und ich löse mich davon und in Kaivalya, in Freiheit, entscheide ich dann, was zu tun ist. Ist das Objekt dasselbe, rührt der augenscheinliche Unterschied zwischen zwei Wahrnehmungen von den verschiedenen Wegen der Chittas abher. Hm. nicht nur die Objekte unterliegen den Gunas und nicht nur die eigenen Emotionen unterliegen den eigenen Gunas, sondern auch die Wahrnehmung eines Objektes ist subjektiv. Auch das ist wiederum hilfreich. Man muss sich auch befreien von der eigenen Einschätzung von Situationen, um die zu ernst zu nehmen. Man hat ja eine Neigung, die eigene Sichtweise für absolut zu nehmen. Ich weiß, was du denkst. Ich verstehe dich. Das kommt typischerweise, wenn man heißt, ich verstehe dich, kommt als nächstes. Aber. Wie gut fühlt man sich dann verstanden, wenn jemand sowas sagt? Besser wäre, ich verstehe dich überhaupt nicht. Und ich meine, wir sollten so und so machen. Zu behaupten, ich verstehe den anderen und dann sich so zu verhalten, als ob man ihn überhaupt nicht versteht, ist nicht. Man kann sagen, ich versuche dich zu verstehen, könnte man sagen. Aber wir sind jetzt alle hier in diesem Raum, wir haben alle die gleiche Erfahrung, scheinbar, aber jeder hat dennoch eine andere Erfahrung. Der eine wird am Ende des Wochenendes das rausziehen, der andere wird was anderes rausziehen, der eine und so weiter. Oder wenn ihr nachher essen geht, gleiches Frühstücksbuffet. Und selbst wenn ihr euch absprechen, weil wir essen genau das Gleiche, ist die Erfahrung dennoch anders. Könntet die Absprache treffen, wir werden jetzt standardisierte Teller machen mit standardisierten Sachen. Jeder bekommt das und nachher soll jeder sagen, wie war das Essen. Es ist unterschiedlich. Und das ist auch eine wichtige Sache, dass unterschiedliche Chittas haben unterschiedliche Wege durch die Prakriti hindurch gehabt und also haben andere Erfahrungen gehabt. Und deshalb sehen unterschiedliche Chittas unterschiedliche Dinge unterschiedlich. Und das kann man anerkennen. Und es ist eine der faszinierendsten Dinge, zu probieren, die Welt mindestens etwas durch die Augen eines anderen zu sehen. Und das ist auch eine gute Übung, die ich euch durchaus empfehle. Mit den wichtigsten Menschen, mit denen ihr zu tun seid, habt so Hypothesen zu machen, wie würde er oder sie die Situation sehen? Was wäre von seinem oder von ihrem Standpunkt aus jetzt das Richtige zu tun? Wie würde das von seinem oder ihrem Standpunkt aus wirken? Aber immer mit der notwendigen Demut auch. Denn richtig kann man uns in den anderen Menschen nicht hineinversetzen, sei denn ihr könnt Samadhi, dann sagt ja Patanjali im dritten Kapitel, mit vollkommenem Samyama auf das Herz des anderen versteht man den anderen in der Tiefe. Aber wenn ihr ehrlich seid, ihr versteht auch euch selbst nicht. Wie könntet ihr annehmen, dass ihr jemand anders versteht? Ich probiere jetzt seit fast 40 Jahren, mich selbst zu verstehen. Und ich bin mir immer wieder für eine Überraschung gut. Und ich vermute, viele von euch könnten das auch sagen, ihr seid ja alle bewusste Menschen und nicht erst seit ein paar Monaten, sondern seit Jahren, die meisten von euch seit Jahrzehnten. Und in diesem Sinne gilt es auch, demütig zu sein. Aber eben anzuerkennen, unterschiedliche Menschen haben gute Gründe, Dinge unterschiedlich zu sehen. Freiheit von der eigenen Wahrnehmung ist das Nächste, wo es hier umgeht, um Kaivalya. Ein Objekt ist nicht von einem Verstand abhängig, was würde geschehen, wenn es nicht erkannt würde. Je nachdem, ob das Objekt den Verstand färbt oder das Chitta färbt, ist es diesem bekannt oder unbekannt. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch und ich will es jetzt nicht zu sehr vertiefen. Das ist eben Sankhya-Philosophie. Da gibt es manchmal die Fragen, gibt es die Objekte, ja oder nein? Gibt es die Objekte unabhängig vom Chitta oder nicht? Und da gibt es leichte Unterschiede zwischen Vedanta und Sankhya, mindestens in bestimmter Interpretation. Vedanta würde sagen, unabhängig vom Wahrnehmenden gibt es überhaupt nichts. Alles ist letztlich eine Manifestation von Brahman. Und außerhalb von Brahman gibt es nichts. Sankhya würde sagen, es gibt etwas außerhalb der persönlichen Wahrnehmung. Selbst wenn niemand irgendetwas wahrnimmt, gibt es trotzdem. Es taucht nicht etwas plötzlich auf, dadurch, dass man es wahrnimmt. Nicht, dass es vorher nicht da war. Das ist ja manchmal so auch die philosophische Frage. Angenommen, Im Wald ist niemand da und es gibt plötzlich einen Klang. Niemand hört ihn. Gibt es den Klang überhaupt? Vedanta würde sagen nein, Sankhya würde sagen ja. Spielt es jetzt eine allzu große Rolle? Ich behaupte nein, auch wenn es Philosophen gibt, die mir widersprechen würden.
Das ist, Vedanta, wenn man das denkt, kann man verrückt werden. Sankhya kann man irgendwie auch so verrückt sein.
Und nur Vedanta würde sagen, wer das nicht versteht, ist sowieso verrückt. Vedanta würde sagen, wer nicht die Welt wahrnimmt, was sie wirklich ist, nämlich allein Brahman, ist geistesgestört.
Ja, kann jeder vom anderen dann behaupten. Mhm.
Gut. Also hier können wir aber etwas anderes herausziehen. Denn Patanjali ist ja weniger Philosoph, sondern mehr Praktiker. Und deshalb Patanjali Yoga Sutra ist auch nicht so logisch stringent wie reines Sankhya. An mehreren Stellen verlässt er die Ebene des Sankhyas, welches ein in sich logisch stringentes System ist, auch wie Vedanta. Sondern Patanjali ist mehr praktisch. Und hier geht es auch wieder darum, man soll sich lösen von eigenen Identifikationen, könnte sagen, ja, es gibt eine Situation, es gibt ein Objekt und das ist erstmal da und das kann ich auf unterschiedliche Weise interpretieren. Das Objekt oder die Situation ist aber erstmal unabhängig von meiner Interpretation. Und weil dieses Objekt und dieses Ding da ist, können viele verschiedene Chittas das unterschiedlich wahrnehmen und interpretieren. Und dann färbt dieses Objekt das individuelle Chitta, aber nicht gleich. So ein Beispiel, was dort genommen ist, man nimmt dort einen Kristall und in einem Kristall kann man das sehen, was außen ist. So ähnlich auch wie das Höhlengleichnis von Plato. Also viele von euch kennen das. Angenommen, man ist in einer Höhle und man kann jetzt die Außenwelt nicht direkt sehen. Krieg's vermutlich nicht ganz korrekt dorthin. Da gibt es erstmal ein Feuer und dann gibt es hinter dem Feuer gibt's irgendwelche Menschen, die tanzen. Jetzt sieht man die Menschen nicht direkt, sondern man schaut in die Höhle hinein und dann sieht man die Schatten, die auf der Höhle sind. Und denkt dann, das sind die Tänzer. Und was sieht man? Man sieht nicht die Tänzer, sondern man sieht die Schatten. So ähnlich. Wir sehen nicht die Dinge, wie sie sind, sondern wir sehen, wie die Dinge unser Chitta färben. Und färben also wie ein Kristall. Und dann schaut man eben in einen Kristall hinein und gibt es ja unterschiedliche Kristalle. Wenn ihr Bergkristall zum Beispiel nehmt, es gibt reineren Bergkristall, es gibt unreineren Bergkristall, wo also mehr andere Farben noch drin sind. Und das gleiche Objekt kann durch verschiedene Bergkristalle hindurch unterschiedlich angeguckt werden. Und so sind letztlich, wenn man ein Ding sieht, sieht man nicht das Ding an sich, sondern man sieht immer die Färbung des Dinges in unserem Chitta. Da kommen wir zum nächsten. Da die Natur des Selbst, des Purusha, unveränderlich ist, sind die Gedanken des Geistes dem Selbst immer bekannt. Also ich male es mal so hin, was auch wieder helfen soll, einem sich zu lösen von der Psyche, also auch hier Freiheit von der Identifikation von Gedanken. Also nehmen wir an, hier gibt es ein Objekt, zum Beispiel einen Baum mit Wurzeln. Und jetzt ist hier ist der Purusha, der Wahrnehmende, das Bewusstsein, das Ich. Wer wir wirklich sind. Ich nimmt jetzt nicht den Baum direkt wahr, sondern da gibt es dann hier letztlich das Chitta. Und dieser Baum färbt jetzt das Chitta. Und Purusha ist sich dann bewusst dessen, was der Baum im Chitta für Färbung hinterlässt. Gut, aber dann geht es ja weiter. Es ist nicht einfach eine gleichmäßige Färbung, sondern im Chitta sind alle möglichen Vrittis. Und das Der Purusha nimmt dann die Vrittis wahr und die Vrittis nehmen die Welt wahr. Aber der Purusha nimmt nicht die Welt direkt wahr, sondern der Purusha nimmt die Vrittis wahr und die Vrittis sind ein Zusammenspiel aus Welt und Chitta, dem eigenen Geist und was da alles von Erfahrungen sind, was man bisher für Weg durch die ganze Prakriti hindurchgenommen hat. Und so ist das alles sehr subjektiv.
Könnte es das vielleicht sein, was der Vedanta mit Sankhya verbindet, dass man nur das wahrnimmt, was da jetzt in der Mitte ist und dass deswegen die Welt nicht existiert?
Ja, das ist sicher eine starke Parallele dort.
Weil wir haben ja keine Chance, was anderes wahrzunehmen, als das, was im Gehirn interpretiert ist.
Genau. Stimmt nicht ganz. Also Patanjali würde sagen, es gibt die direkte Wahrnehmung. Die direkte Wahrnehmung ist Samadhi. Also durch Samyama auf ein bestimmtes Objekt nimmt man es irgendwann direkt wahr. Aber was dann passiert, dann löst sich auch das Objekt auf in Farben und Formen. Es gibt keine Veränderungen mehr. Man nimmt das Ding an sich wahr und verschmilzt damit. Und letztlich, wenn man dann weitergeht und dieses Verschmelzen des Wahrnehmenden mit dem Objekt selbst nimmt, letztlich löst sich dann auch das Objekt auf. Und dann kommt man, die Essenz des Objektes ist letztlich auch wieder Bewusstsein. So geht es mindestens im dritten Kapitel vom Patanjali. Und damit lösen sich vom Im-Yoga-Sutra die Unterschiede wieder vollständig auf. Der Patanjali basiert zwar hauptsächlich auf dem Sankhya-System, aber er macht immer wieder Exkurse in Vedanta und auch Exkurse in die Bhakti-Philosophien. Okay. Gut, das soll einen wieder lösen von der Identifikation, dass man sagt, ich weiß es genau und so ist es. Wir wissen es eben nicht genau und so ist es nicht, sondern man kann es so sehen und man kann es so sehen. Dann wird es aber trotzdem nicht zur Beliebigkeit. Man kann dann eben sagen, vom Standpunkt des Dharmas, dass ich in dieser Aufgabe habe, ist es meine Aufgabe, die Situation auch auf eine bestimmte Weise zu interpretieren. Die interpretiere ich jetzt auf diese Weise und dann habe ich die und die Aufgabe. Aber mit einer gewissen inneren Distanz. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, dieser Typ ist verrückt und er ist ein ganz schlimm und der muss ich jetzt bremsen. Oder man würde sagen, da ist jetzt eine Situation, in der bin ich drin, da habe ich eine bestimmte Verantwortung. Dort reagiert er auf eine bestimmte Weise. Von seinem Standpunkt aus mag der bestimmte Gründe haben, so und so zu reagieren. Er hat gute Gründe, die Situation so und so zu interpretieren. Ich habe jetzt gute Gründe, das so und so zu interpretieren. Ich habe jetzt eine bestimmte Verantwortung und ich werde jetzt in der Situation so und so vorgehen. Im Bewusstsein, der andere wird das ganz anders interpretieren, sich vielleicht ungerecht behandelt fühlen, aber vielleicht gelingt es einem auch, in der Mehrheit der Fälle den anderen nicht ungerecht zu behandeln, sondern sagen, ich sehe die Situation so und so, du siehst sie so, können sagen, was sind vielleicht unsere gemeinsamen Anliegen, was sind unsere gemeinsamen Ziele und dann vor dem Hintergrund unserer beiden Chittas und unserer beiden Dharmas, die wir haben, was wäre jetzt die angemessene Weise dort zusammen umzugehen. Und dann löst man sich von der Identifikation damit. Weil er wahrnehmbar ist, ist der Geist nicht selbst erleuchtend. Also das Chitta selbst nimmt nicht selbst etwas wahr. Das Chitta selbst reflektiert nur. Und Purusha nimmt die Gedanken des Geistes wahr. Nicht ich denke, sondern Gedanken sind im Geist und ich nehme sie wahr und interpretiere so, als ob ich denke. Natürlich im Alltag ist das jetzt, wird man nicht so sprechen, das würde zu leichten Kommunikationsschwierigkeiten führen. Selbst im Ashram kommunizieren wir nicht so miteinander, obgleich das auch mal eine interessante Aufgabe wäre, wenn man sagen würde, eine Woche lang kommunizieren wir vom Standpunkt von Vedanta und Sankhya-Philosophie logisch stringent. Das könnte vielleicht einiges bewirken vom Standpunkt der Nicht-Identifikation. Jetzt ist aber auch noch etwas, der Geist selbst kann aber auch nicht denken, ohne dass Purusha dabei ist. Also angenommen, ihr seid euch einer Sache nicht bewusst, dann kommen auch keine Gedanken. Gedanken können nur so weit da sein, wie Purusha sein Bewusstsein in die Gedanken hinsetzt. Angenommen, Purusha ist sich selbst genügsam und nimmt keine Gedanken wahr. Welche Gedanken gibt es dann? Keine. Und so ist das auch eine interessante Überlegung. So kann man auch sagen, angenommen, ihr wollt eure, es gibt Gedanken, die euch stören. Was könnte man machen, um sich davon zu lösen? Einfach Bewusstsein in sich selbst ruhen lassen. Wer das kann, durch jahrelanges Training, man muss den Gedanken nicht folgen, man muss nichts mit ihnen anstellen, man wendet einfach die Strahlen des Bewusstseins davon ab und ist im Bewusstsein an sich. Und jetzt kann natürlich auch das Bewusstsein, und jetzt wird es logisch schwierig, kann das Bewusstsein auch irgendwo dem Chitta einen Impuls geben, an etwas anderes zu denken. Hier, das haben wir aber schon mal behandeln. Jetzt sagt Beck, ein Geist kann nicht zwei Dinge auf einmal wahrnehmen. Also Chitta kann nicht zwei Dinge auf einmal wahrnehmen. Das ist jetzt so eine Sache, ihr seid jetzt hier, ihr hört mir zu, ihr merkt die Temperatur im Raum, ihr spürt vielleicht eure Knie und Hüften und ihr spürt eine Emotion, alles gleichzeitig. Das Yoga-Sutra würde behaupten, eins nach dem anderen relativ schnell hintereinander. Es mag jetzt im Chitta selbst viele Reflexionen geben, die parallel ablaufen. Aber Purusha nimmt normalerweise eins nach dem anderen wahr. Und wenn es scheinbar so aussieht, als ob Purusha alles gleichzeitig wahrnimmt, was man ja auch als Übung machen kann, man kann sich bemühen, gleichzeitig vorne, hinten, rechts, unten, oben, unten wahrzunehmen, dann nimmt man nicht wirklich verschiedene Dinge gleichzeitig wahr, sondern man nimmt eine Wahrnehmung als Ganzes gleichzeitig wahr. Man nimmt nicht alle Details gleichzeitig wahr, sondern man nimmt die ausgedehnte Wahrnehmung an sich wahr. Praktisch heißt das, man muss nur seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten. In dem Moment ist das andere vergessen. Zum Beispiel bei der Behandlung von chronischen Schmerzen gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine wäre Ablenkung. In dem Moment, wo man sich auf etwas anderes relativ stark konzentriert, sind die Schmerzen nicht da. Natürlich, die Schmerzen haben ein hohes Potenzial, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber eine Übung wäre... Es gibt natürlich eine andere Übung, Schmerzen wahrzunehmen als Schmerzen und nicht sich selbst mit ihr zu identifizieren und zu lernen, man kann die bewusste Wahrnehmung der Schmerzen wahrnehmen und sich dann davon lösen und dann wird es auch weniger. Würde ein Chitta das andere Chitta wahrnehmen, dann gäbe es die Absurdität der von Wahrnehmung der Wahrnehmung sowie die Verwirrung der Erinnerung. Gut, jetzt angenommen, ein Chitta könne das andere vollständig wahrnehmen, dann wäre man so ein bisschen verwirrt. Wir haben mal den Swami Vishnu gefragt, ob er all unsere Gedanken lesen könnte. Denn der Swami Vishnu hat schon öfter sich so verhalten, als ob er sie lesen könnte. Ich bin regelmäßig zu Swami Vishnu gefahren und habe mir aufgeschrieben, welche Fragen ich gerne von ihm beantwortet hätte. Ich habe dann immer monatelang so eine Liste geführt und habe dann oft, wenn ich dann im Ashram war, vor jedem Vortrag, habe ich mir die Fragenliste angeschaut und habe mir dann eine vorgenommen. Und in der Mehrheit der Fälle ist Swami Vishnu genau auf diese Frage mindestens mit ein paar Sätzen drauf eingegangen. Oder auch, man hat irgendwas gewollt und dann hat er einem das zur Aufgabe gegeben. Oder es gab auch mal, man hat irgendwas nicht gewollt, hat er dann einem das zur Aufgabe gegeben mit einem schelmischen Blick. Und es gibt noch so viele andere Dinge. Oder so weit, dass man irgendwo kam, wo es irgendeine Schwierigkeit gab, wo irgendwann mal ging es meiner Mutter nicht so gut und sie ist ins Krankenhaus gekommen. Danach bin ich zu Same Vishnu gekommen und hat Same Vishnu mir gesagt, tell your mother I said Om Triambakam for her. Sag deiner Mutter, ich habe Om Triambakam für sie gesagt. Der wusste nicht, dass dass meine Mutter operiert war. Mindestens kann ich mir nicht vorstellen, wo er es hätte wissen soll. Ich habe es nicht gesagt und niemand sonst habe ich auch gesagt. Also hat oft er sich so verhalten, als ob er unsere Gedanken kennen würde. Und das war recht häufig. Aber wir haben ihn dann mal gefragt, dann hat er angefangen zu lachen. Da hat er gesagt, ich habe genug zu tun mit meinem eigenen Geist. Wenn ich jetzt die Gedanken von jedem von euch jetzt lesen würde. Can you imagine the state of my mind if I knew all your thoughts in this moment? I would become crazy in one moment. In einem Moment würde ich verrückt werden. Denn die Gedanken eines anderen lesen heißt ja, alle Gedanken in seinem eigenen Chitta wahrzunehmen. Und das wäre dann eine große Verwirrung. Deshalb, ein Meister kann nicht alle Gedanken lesen, dann würde er selbst nur verrückt werden, aber er kann vielleicht wichtige Gedanken in einem erahnen und noch mehr kann daraus auch Anleitungen geben, Anweisungen geben, Aufgaben geben und so weiter. Und man selbst kann auch vielleicht andere Samskaras von anderen spüren, andere Wünsche und Wahrnehmungen, aber nie vollständig, was auch ein Wort ist für von Demut. Was auch auf gewissen Weise auch eine Freiheit ist, gerade wenn man jetzt mit einem Meister zusammen ist, manche Menschen fühlen sich dann ja vom Meister ständig beobachtet. Das soll also auch heißen, auch Kaivalya, selbst vom Meister ist man irgendwo frei. Wird das Bewusstsein in den Zustand des Nichtwanderns gebracht, kommt die Selbsterkenntnis. So, jetzt kommt er irgendwo, Patanjali kommt ja immer wieder zur Verwirklichung. Und jetzt sagt er einfach, wird das Bewusstsein in den Zustand des Nichtwanderns gebracht, kommt die Selbsterkenntnis. Eigentlich eine Neuformulierung von Yogas Chitta Vritti Nirodha Tadadrashtu Svarupe Vastanam. Also Geist zur Ruhe bringen. Und das beschreibt er sich. Worum ging es ihm mit all den anderen Phasen, die er vorher beschrieben hat? Sich lösen von der Identifikation. Eine gewisse relative Kaivalya, eine gewisse relative Freiheit von all dem. Und dann, wenn man sich befreit hat, von Identifikation mit dem Physischen, von der Identifikation mit dem Karma, von der Identifikation mit der Individualität, von der Identifikation mit seinen Wünschen, Identifikation mit seinen Samskaras, Identifikation mit seiner Interpretation der Situation, der Identifikation von meinen individuellen Aufgaben und Karma, die niemand anders hat, wenn man sich davon gelöst hat, wenn man sich gelöst hat von der Vorstellung einer objektiven Wahrnehmung, die man jetzt haben würde. Wenn man sich gelöst hat von der Vorstellung, dass man etwas richtig wahrnehmen kann. Dann hat man etwas Vairagya, etwas Verhaftungslosigkeit. Und wenn man das hat, dann fällt es leichter, den Geist vom Zustand des Wanderns zu lösen, in den Zustand des Nichtwanderns zu bringen. Und dann erfährt man sein wahres Selbst. Dann nimmt Chit das Bewusstsein, sich selbst wahr, was nicht ganz korrekt ist, aber dann erfährt Purusha, Purusha. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, Yoga-Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yogavidya.de. yoga-vidya.de.